Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.
Ein herzliches Moin vom Deich. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin Karin Jansen, Coach für Hunde und Menschen mit und ohne Hund, Fachkraft für tiergestützte Intervention und bedürfnisorientierte Hundehalterin aus Überzeugung. Nur aus gelebter Erfahrung, fundiertem Wissen und einer offenen, wohlwollenden Haltung kann wahre Kompetenz entstehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Welt unserer Hunde noch zufriedener, erfüllter und entspannter machen können. Heute werden wir uns mit dem Thema der reaktive Hund beschäftigen. Und ich möchte euch dazu natürlich eine Definition anbieten. Wir werden den Begriff abgrenzen gegen andere Begriffe, zum Beispiel Aggression. Wir werden uns mit den Triggerreizen oder Auslösern für reaktives Verhalten beschäftigen. Wir werden uns die typischen Verhaltensweisen angucken und die emotionale Grundlage dahinter besprechen, erfahren, erfassen. Und um das wirklich zu verstehen, braucht es auch ein bisschen Einblick in die physiologischen Prozesse. Und ich finde es auch wichtig, sich mit den begünstigenden Faktoren zu beschäftigen. Das heißt, warum ist denn das eigentlich so? Was fördert das denn eigentlich? Und natürlich, und das ist ganz wichtig, auch mit dem Umgang und der Praxis. Was können wir denn damit tun? Wie können wir unseren Hunden, die wir als reaktive Hunde beschreiben könnten, beiseite stehen? Wie können wir ihnen den Rücken frei halten? Wie können wir das für die Hunde auch entspannter und vielleicht ein bisschen optimistischer in unserem Alltag machen? Okay, ich würde erstmal mit der Definition beginnen wollen. Also grundsätzlich haben wir wahrscheinlich alle ein Bild von einem reaktiven Hund. Das ist so ein bisschen wildes Kläffen, in die Leine springen und so weiter. Man könnte eigentlich von einer übersteigerten und einer sehr schnellen, sehr, sehr impulsiven Reaktion auf Umweltreize sprechen. Das heißt, man hat den Eindruck, die Hunde agieren einfach, ohne nachzudenken. Und dann wird ein Verhalten gezeigt, was so ein bisschen losgelöst ist, wo man den Eindruck hat, da geht gerade so ein Zug ab, der überhaupt nicht mehr zu bremsen ist und wo einfach unglaublich viel Energie freigesetzt wird. Und man fragt sich manchmal, wie soll ich das überhaupt regulieren? Wie soll ich das überhaupt in Bahnen halten? Und die Reaktion scheint wirklich stärker, als die Situation es objektiv erfordern würde. Also ich sage jetzt mal, da läuft ein Eichhörnchen in meinen Weg und der Hund rastet völlig aus, steht auf zwei Beinen, schreit und kreischt diesem Eichhorn hinterher, wobei man das weder als Bedrohung definieren könnte, so aus unserer Sicht, noch als irgendwie vielleicht mit Jagderfolg verknüpft und deswegen so eine starke Reaktion oder so, sondern es erscheint einfach so, dass die Reaktion viel stärker ist, als die Situation, als der Auslöser eigentlich erscheint. Und das ist etwas, was, glaube ich, von vielen Menschen, die davon sprechen, dass sie einen reaktiven Hund haben, sehr, sehr oft erlebt wird. Was wir auf jeden Fall sagen können, dass es ein Ausdruck erhöhter emotionaler Aktivierung ist. Also man würde jetzt in der Fachsprache von einem Arousal sprechen. Das heißt, da ist eine ganz, ganz, ganz hohe Emotionalität. Das kann Wut sein, das kann Angst sein, das kann einfach eine gewisse Hysterie sein. Also ein ganz hoher Affekt, wo ganz viel Emotion da ist, die dem, was eigentlich auslösend wäre, gar nicht angepasst ist. Was ich wichtig finde, dass wir auf der einen Seite uns bewusst sind, Reaktivität hat nicht zwingend etwas mit Aggression zu tun. Dieses aggressive Verhalten kann im Kontext mit Reaktivität, also mit hohem Aufregungsgrad stattfinden. Es ist aber nicht zwingend notwendig. Das kann auch sein, dass da sich eine panische Flucht anschließt oder dass die Hunde einfach in einer Aufregung verharren, wo man hört, die haben so Quietschtöne oder ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Kundin, die beschrieb so ein hohes Schreikreischen ihres Hundes, wo ich dann sagte, das ist Entsetzen. Das heißt nicht, dass der Hund irgendwie jetzt den nächsten Hund essen möchte oder den beschädigen möchte oder so, sondern das ist einfach ein Entsetzen über die Situation, die für den Hund nicht kontrollierbar scheint ist. Und auch das ist Reaktivität auf diesen einen Reiz. Und es ist also letztendlich so eine Reizreaktionsdynamik, wo es gibt einen Auslösereiz und es gibt eine Reaktion darauf, die wir vielleicht nicht nachvollziehen können, die sich sozusagen der Ratio entzieht, die hochemotional ist und die fast automatisch abläuft. Und da wir uns gerade in der Abgrenzung befinden, ist mir noch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass Hunde, die scheinbar nicht reaktiv sind, das heißt, die nicht mit einer in die Leine gehen, hochkreischend bellen, massiv knurren, Drohgebärden zeigen etc. reagieren, sondern eher plötzlich und schlagartig ganz ruhig werden, also ganz reduziert sind, die sind theoretisch, wären das auch reaktive Hunde. Nur die Reaktion, also die Emotionalität, die kann da sein, die zeigt sich aber nicht. Die Hunde haben dann eine Hemmung, wo auch immer das herkommt. Das wäre dann was, was man vielleicht zum Beispiel in dem Buch Was Hunde bewegt, was ich geschrieben habe, nachlesen könnte. Eben was der Unterschied zwischen Hemmung, also einem gehemmten Hund und einem überschießenden Hund ist. Die Emotionen können aber gleich sein. Aber im Allgemeinen beschreiben wir eben diese sehr stark nach außen agierenden Hunde als reaktive Hunde, während diese sehr, sehr introvertierten Hunde als sehr kontrolliert empfunden werden. Das heißt aber nicht, dass die nicht die gleiche Emotionalität haben, aber sie äußert sich eben anders. Das kann ein bisschen rassetypisch sein, das kann erfahrungsspezifisch sein, das kann mit dem Temperament zusammenhängen und. Mir ist nur wichtig, dass wir nicht denken, dass ein Hund, der ruhig erscheint, immer auch ruhig ist. Das ist sicherlich nochmal ein eigenes Podcast-Thema. Heute geht es halt um den reaktiven Hund, den wir hören, den wir sehen, den wir in der fast ausgekügelten Schulter leider auch spüren, den wir schlecht erreichen können, der wenig ansprechbar scheint etc. Und das ist eben die Abgrenzung zu einem Hund, der zwar innerlich reagiert, der innerlich hochemotional ist, aber in einer Hemmung versteckt und deswegen diese ganzen auffälligen Verhaltensweisen eben nicht zeigt. So. Wir haben jetzt also ein bisschen gesagt, was das eigentlich ist. Ne? Die übersteigerte schnelle Reaktion auf Umweltreize, Ausdruck erhöhter emotionaler Aktivierung, Reaktion oft stärker als die Situation objektiv erfordert. Und wir haben festgestellt, Reaktivität ist nicht unbedingt mit Aggression verbunden, kann es aber sein. Und es gibt eine direkte, direkte Reaktion auf einen bestimmten Auslösereiz. Und Reaktivität heißt nicht, das also schließt nicht aus, dass andere Hunde, die nicht so sind, nicht trotzdem die gleichen Emotionen haben. So, für alle von euch, die davon vielleicht betroffen sind, die wissen, das sind, gibt so typische Auslöser. Ne? Ansicht von anderen Hunden zum Beispiel oder ich sage jetzt mal fremde Menschen, vielleicht schnell sich bewegende Menschen, Menschen, die irgendwo außerhalb der Norm sich bewegen, zum Beispiel im Unterholz. Wenn ich mir vorstelle, ich lege eine Fährte, natürlich nicht in der Brut- und Setzzeit, ist ja klar, und ich gehe irgendwo im Unterholz und tröpfel da was und komme dann auf einen Weg zurück, dann reagieren darauf Hunde, weil es nicht der Norm entspricht, nicht ihren Erwartungen entspricht. Und dann reagieren sie vielleicht auch auf Menschen. Vielleicht reagieren Hunde auch insgesamt sowieso auf Menschen oder frontal kommende Menschen zum Beispiel. Oder den einzelnen Menschen, der kommt, und eine Menschenmenge ist überhaupt kein Problem. Auch das ist sehr häufig. Oder es ist leider der Klassiker, Fahrzeuge, Fahrräder, Jogger, also alles, was sich schnell bewegt, hat dann eben mit so einem Gefühl des Kontrollverlustes eventuell zu tun. Das wäre so ein typischer Auslöser oder sowas wie Wildgerüche und Wildsichtungen. Ne? Also Hund ist irgendwie, riecht irgendwo, dass da gerade der Hase entlang gehoppelt ist und wird völlig hysterisch und ist wenig ansprechbar und gerät vielleicht in so einen Jagdmodus, wo man auch dieses Jagdgebell hört oder so einfach ein wildes Jaulen. Das ist bei vielen Hunden noch extremer, wenn sie wild auch sehen. Also wenn es tatsächlich dann vielleicht eine Sicht und einen Geruch gibt, also die reiht sich noch potenziert, dann sind die Reaktionen besonders stark. Was weiß ich, das Reh, was wegläuft. Und worauf viele Hunde auch reaktiv reagieren, sind häufig Geräusche oder plötzliche Umweltreize. Da haben wir natürlich ganz klassisch den Hund, der panisch wird, weil es knallt. Es gibt aber auch Hunde, die, was weiß ich, es bewegt sich irgendwo was, irgendein Schild oder eine Fahne im Wind oder so und plötzlich wird massiv geknurrt und das wird verbellt und ne, oder eine Kuh auf der Weide dreht sich mal plötzlich um und guckt Richtung Hund und Hund dreht völlig durch, obwohl schon 200 Kühe gesehen und die hatten sonst auch kein Interesse, aber dieser Blickkontakt zum Beispiel ist auch so ein typischer Auslöser. Was für einige Hunde auch ein Auslöser sein kann, sind so enge Räume, insbesondere an der Leine, wo der Hund nicht ausweichen kann, wo zum Beispiel ein Leinenkontakt droht. Ich weiß, dass viele Menschen der Meinung sind, dass Hunde sich auch an der Leine begrüßen sollten, aber allein auf die Gefahr hin, dass die sich in der Leine verheddern, würde ich das schon nicht tun. Und es ist eben so, dass nicht alle Hunde es großartig finden, wenn sie nicht ausweichen können. Und bei einigen ist das mit einem derartigen Kontrollverlustgefühl verbunden, dass die dann ja diese Reaktivität auslösen. Das wird eng, der Hund kann nicht weg oder hat das Gefühl, er könnte nicht weg. Es könnte zu einem Leinenkontakt kommen oder es ist eben einfach zu wenig Raum, um auszuweichen, auch Menschen auszuweichen zum Beispiel. Und Hund reagiert reaktiv im Sinne von laut, heftig, in die Leine springen und so weiter. Diese typischen Verhaltensweisen, dieses in die Leine springen, ist, glaube ich, das, was uns allen so, was man so im Bild hat irgendwie, dieses nach vorne schießen, wo ein Mensch wirklich Schwierigkeiten hat. Selbst ein Hund, der jetzt nicht 50 Kilo wiegt, aber zu halten, weil die eine derartige Kraft in den Boden bekommen oder dieses massive Bellen, wo man denkt, so meine Güte nochmal, hier ist nicht der Weltkrieg ausgebrochen, aber Hund meint, es muss bellen. Schon etwas kontrollierter ist Knurren oder Fixieren und Starren, auch das zählt zur Reaktivität, ist aber weniger das, was wir so als Bild haben. Es ist auch etwas, was eine starke Emotionalität ausdrückt, also auch Knurren, das ist ja eine Reaktion auf ein massives Bedrohungsgefühl, ne? Es ist eine ernste Drohung, Fixieren und Starren ebenso. Aber was wir sehr häufig darunter verstehen, ist eben laut und es springt und schießt in die Leine. Also es ist ein hohes Bewegungsniveau. Es gibt auch Hunde, die dann eben immer nach, die dann neben ihren Menschen oder ihren eigenen Menschen anspringen oder überhaupt springen. Also die Reaktivität ist sehr häufig mit viel Bewegung verbunden. Und es gibt die Variante, das ist dann schon, also es findet häufig im direkten Anschluss an ein hohes Bewegungsniveau statt, dass die so Übersprungshandlungen machen, wie kratzen, schütteln, irgendwo knabbern, sich oder so sich irgendwie buddeln, irgendwas nehmen und es kauen oder ähnliches. Also was sozusagen eine Art Ersatzhandlung ist, beziehungsweise was die hohe Spannung, die der Hund in dem Moment empfindet, ein bisschen mäßigt. Also kratzen und schütteln zum Beispiel oder eben auch ein plötzliches Buddeln oder irgendwie ein Stöckchen nehmen und den kaputt kauen, meist direkt im Anschluss an dieses reaktive Verhalten. Das ist der Versuch, aus der Spannung, die da emotional entstanden ist, wieder rauszukommen. Zum Teil, also so ein heftiges Meideverhalten oder Rückzug kann auch in den Bereich Reaktivität eingeordnet werden, wenn es eben aus dieser hohen Emotionalität entstanden ist. Also ich höre was und bäm, ich muss weg. Oder ich sehe einen Hund und breche förmlich zusammen. Und das wäre dann etwas, was als emotionaler Grundlage aus Angst entsteht oder aus einer Unsicherheit heraus. Und wenn Hunde zu Reaktivität neigen und das nicht genetisch fixiert ist, also zum Beispiel durch Rassezucht, die dann eben nicht so sehr auf Nervenstärke geachtet hat, dann sind sehr häufig die Auslöser bzw. die Ursache für diese Reaktivität traumatische Erfahrungen. Und wenn wir jetzt das Beispiel Hund nehmen, dass ein Hund auf andere Hunde reagiert mit reaktivem Verhalten, was weiß ich, nehmen wir jetzt mal, schießt in die Leine, bellt wie irre und wenn Hund nicht weg kann und also fängt dann an, sich im Kreis zu drehen zum Beispiel. Das wäre ja ein hoher Grad an Reaktivität, wenn es da um andere Hunde ginge und die Ursache, also die emotionale Grundlage wäre Angst, Unsicherheit oder eben sogar ein Trauma, dann kann es eben sehr gut sein, dass der Hund von Anfang an eher bedrängende Erfahrungen mit anderen Hunden gemacht hat, zum Teil mit den eigenen Geschwistern. Und es so ganz frühe Traumata gegeben hat, die ihm verleiden, dass er sozusagen einen entspannten Kontakt zu Hunden aufbauen konnte und es dem Hund unmöglich gemacht haben, aus der daraus entstehenden Angst und aus der daraus entstehenden Vermeidung Erfahrungen zu sammeln. Da würde dann eben auch ein Mensch dazu gehören, der ganz, ganz gezielt Erfahrungen ermöglicht. Wenn das nicht stattgefunden hat, dann kann es eben sein, also dass es eben Traumata waren, die ausgelöst haben, dass Hund jetzt gerade in einer bedrängten Situation, also angeleint sein und nicht weg können, also enge Räume oder Leinenkontakt oder sowas, lösen sowas sehr häufig aus, weil Hund eben nicht auf die Erfahrung, also die traumatische Erfahrung mit einem Ausweichen, einem Vermeiden reagieren kann, sondern gelernt hat, dass die Menschen den Hund immer wieder in die Situation nötigen und Hund kann nicht weg. Und dann wird der reaktiv reagieren. Es gibt auch einen Auslöser oder eine emotionale Grundlage für Reaktivität, die schlicht und ergreifend Frustration ist. Auch da spielt die Leine ziemlich häufig eine Rolle, weil da eben ganz klar für den Hund wird, okay, ich bin angeleint, ich kann nicht weg. Und mein Mensch macht leider keine Distanzvergrößerung, sodass ich mich in einer Distanz zu einem auslösenden Reiz befinde, was mich beunruhigt, was mir ein ungutes Gefühl macht und wo ich das Gefühl habe, ich muss sozusagen durch ganz viel Output, ganz viel bellen, ganz viel kläffen, ganz viel in die Leine gehen, bewirken, dass ich keine weitere Distanzverringerung erfahre. Und es ist ja sehr häufig so, dass Hunde mit diesem extrem starken Auftreten tatsächlich erreichen, dass man sich den anderen nicht weiter nähert, sondern versucht, die Distanz zu vergrößern. Und das ist letztendlich das, worum es dem Hund in dem Falle dann geht. Das hat er jetzt nicht bewusst entschieden, aber aus dem Bedrohungsgefühl und der Überforderung, die da entstanden ist und der Frustration darüber, dass ich eben nicht weg kann, dass ich an der Leine bin, erfahre ich, ja, mein nach vorne gehen, mein sich aufregen, mein reaktives Verhalten sorgt dafür, dass die Distanz nicht weiter unterschritten wird. Das Schlimme daran ist eigentlich, dass Hunde das tun, sowohl wenn die Angst oder das Trauma ein Auslöser ist für dieses reaktive Verhalten oder eben auch schlichte Frustrationen, dann ist es sehr häufig so, dass Hunde sowas entsteht oder wird gefördert dadurch, dass wir Menschen nicht bemerken, wie groß der Abstand sein müsste und wir uns sagen, der muss da doch jetzt mal durch oder er muss sich jetzt mal beruhigen, weil das kann ja nicht sein, dass der jetzt jeden Hund dumm anmacht oder sowas als Beispiel. Und anstatt dann das Bedürfnis nach Abstand am Anfang zu erfüllen, damit Hund merkt, okay, ich brauche mich nicht aufzuregen, ich werde verstanden, ich muss mir keine Sorgen machen, ich entwickle auch keine Frustration, weil ich mich missverstanden fühle, sondern ich erfahre, okay, man wird damit umgehen und dann, wenn der Hund das Vertrauen hat, dass wir damit gut umgehen, dann könnte er sicherlich auch langsam etwas weniger Distanz ertragen. Aber sehr häufig ist es so, dass wir genau in diesem Level trainieren, wo wir eigentlich in der Distanzunterschreitung sind zum Auslösereiz und deswegen wir gar nicht dahin kommen, dass wir irgendwie den Hund noch beeinflussen können. Was auch sehr häufig ein Auslöser ist oder eine Grundlage dafür, dass Hunde so reagieren, ist, dass die schlicht reizüberflutet sind. Dass wir Hunde haben, die von ihrem Sinnessystem oder von ihrem Nervenkostüm, von ihrer genetischen Veranlagung oder von ihren Aufzuchtbedingungen, dem Anfang ihres Lebens, mit bestimmten Reizen einfach schlicht überfordert sind. Dass die nicht gelernt haben oder nicht die Zeit bekommen haben, sich im Sinne von Habituation, also Gewöhnung an unsere Alltagssituationen wirklich anzupassen. Dass zu viel auf einmal von unseren kleinen, dann ja meist noch Welpen, gefordert wurde und daraus eine Reizüberflutung entsteht. Und wenn wir jetzt mal den Border Collie nehmen, was ja so eine Rasse wäre, die doch des Öfteren mal Reaktivität zeigt, und ich kenne das natürlich auch von meinen Kelpies, wobei meine vier sind zum Glück das nicht, aber ich kenne das häufiger, dass Kelpies eben auch mit einem sehr, sehr empfindsamen sensorischen System ausgestattet sind und natürlich schnell auf Reizüberflutung reagieren. Also ein Kelpie, der nicht bellt, den kenne ich eigentlich nicht. Und da ist eben das Ding, dass die eigentlich, wenn man sich anguckt, wofür die gemacht sind. Also nehmen wir jetzt mal den Border Collie. Der ist da in der englisch-schottischen Grenzregion ursprünglich gewesen. Da passiert irgendwie so den ganzen Tag über gar nichts, außer ein paar Schafe, die man irgendwie auf die Weide bringt, sie dort hält, ein bisschen sortiert, dann wieder in irgendein Gatter zurückbringt und zwischendurch mal sein Essen zu sich nimmt, um das jetzt mal so ganz platt zu sagen. Da passiert nicht wirklich viel. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, und das heißt nicht, dass ich der Meinung bin, Hunde sollten nicht in der Stadt sein, aber trotzdem gibt es verschiedene Situationen, egal ob das jetzt viele Kontakte sind, viele Bewegungsreize, viele Geräusche, die einfach in einer Intensität und Quantität auf den Hund einströmen, dass die überfordert sind. Und daraus kann sich dann so etwas entwickeln. Und das Blöde ist ja, Selbst wenn uns das dann bewusst wird, diese Verhaltensmuster, und Reaktivität ist ja ein Verhaltensmuster, das ist etabliert, es wird nicht drüber nachgedacht, das ist eine direkte Reaktion auf einen Auslösereiz, ohne dass das Großhirn darüber nachdenkt, macht das jetzt gerade Sinn? Und wenn mein Gehirn nicht mehr darüber nachdenkt, ob es Sinn macht, dann ist ganz schwer, da reinzukommen. Weil ich muss mich sozusagen, ich kann mich nicht über Ratio nähern, ich kann mich nicht sozusagen mit na, guck mal, jetzt hast du mal einen ganz netten Hundekontakt, das wird schon, mit so Sachen, die ein Hund vielleicht rational erfassen könnte und verstehen könnte und daraus lernen könnte durch Einsicht. Das ist häufig, wenn es so direkt ins Nervensystem schießt und gar nicht mit Ratio gekoppelt ist, sondern entweder im Emotionszentrum sitzt, also limbischen System, oder vielleicht sogar im vegetativen Nervensystem gefunkt wird, dann komme ich da viel schlechter ran. Und dann, das ist dann so, dass diese Reizüberflutung, die vielleicht gar nicht mehr so, also der Hund hat es vielleicht im Laufe seines Lebens gelernt, mit Reizen umzugehen, aber bestimmte Muster bleiben dann trotzdem bestehen. Und da ist es dann schwieriger. Das ist immer so der Punkt, wo ich den Menschen, die zu uns mit den Hunden kommen, die vielleicht traumatische Vorerfahrungen haben, die Hunde, und das eine traumatisch induzierte Angst war, die Hunde sozusagen zeigen und darauf stark reagieren. Und dann kann ich irgendwann meist sagen, herzlichen Glückwunsch, das ist jetzt nicht mehr wirklich die traumatisch bedingte Angst, sondern es ist nur noch das Muster. Das merkt man dann daran, dass wenn die Situation vorbei ist, der Hund völlig, völlig unerschöpft weitergeht, den Menschen anguckt und sagt, war ich gut oder nicht? Dann ist es nur noch das Muster, dann ist die emotionale Grundlage gar nicht mehr da. Da kann ich ja mal sagen, nee, lass mal kleiner. Aber bis dahin, solange das traumatisch bedingt ist oder totale Frustration oder eine tatsächlich Reizüberflutung da ist, wenn es darum geht, dann muss ich erstmal mit dem Bedürfnis, was dahinter steht, Distanzvergrößerung, weniger Reize, also Ruhe, vor allen Dingen Stille. Ganz viele Hunde brauchen einfach tatsächlich eine akustische Stille. Da kann ich dann immer nur raten, sich tatsächlich so Gehörschutz für Hunde anzuschaffen. Da haben wir, glaube ich, schon mal in der Podcast-Folge Richtung Silvester drüber gesprochen, dass es im Prinzip so wie so Schals zum Überziehen gibt. Also es gibt Gehörschutze für Hunde. Und für viele Hunde, die sehr reizüberflutet sind, wären so Zeiten der Stille, dass das Nervensystem runterfahren kann, wären zum Beispiel ganz toll. Und ich kann mich damit irgendwann beschäftigen, wie ich dann aus den Mustern wieder rauskomme. Aber erstmal muss ich mit den ursprünglichen Grundlagen dieser Reaktivität umgehen. Es gibt auch Hunde, die ganz stark reaktiv sind, wenn die, ich sage jetzt mal, sehr viel Motivation oder Erwartung in eine Situation setzen. Das sind dann Hunde, die, bevor es irgendwie losgeht, als Beispiel zum Mantrailing oder so, im Auto sitzen und sich die Seele aus dem Hals bellen, weil die halt in eine derartige Spannung geraten. Und das muss ja gar nicht negativ sein. Also das Gefühl, was die haben, ist ja gar nicht negativ. Es ist eine Erwartungshaltung und es ist so, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Und zwar jetzt. Und da entsteht dann auch eine Reaktivität und es ist ganz, ganz, ganz schwer, den Hund da rauszubringen. Da würde ich dann noch was zu sagen, wenn wir um die Praxis kommen. Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, dass es da letztendlich auch um das Nervensystem geht. Und wenn wir jetzt die physiologischen Prozesse betrachten, dann ist es so, dass wir es mit einer Aktivierung des sympathischen Nervensystems zu tun haben. Also der sogenannte Sympathikus, der gehört zum autonomen Nervensystem und es ist das zum Vegetativum. Das ist der Teil des Nervensystems, den wir eigentlich nicht über Vernunft steuern können. Menschen können ihr Nervensystem beeinflussen durch Meditation zum Beispiel und sowas. Aber man kann jetzt nicht sagen, so Sympathikus, ne, so ein An, das ist der Sympathikus, ist dafür da, dem im Körper Energie bereitzustellen und der ist dem Fight-of-Flight-Modus vorgeschaltet. Das ist eine Aktivierung, um Gefahren begegnen zu können. Da gehört dann nachher so die Ausschüttung der Stresshormone dazu, etc. Also Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol. Und erst einmal wird das sympathische Nervensystem auf diesen Auslöser, diesen sensorischen Auslösereiz, ich sehe, ich höre, ich rieche etwas und das aktiviert. Da hat es eine Erfahrung gegeben, die irgendwie sagt, okay, da ist jetzt Aktivität gefordert und das Nervensystem springt an. Und das ist ein Schalter, der umgelegt wird. Wenn man dann in Sekundenbruchteilen denkt, kenne ich diesen Hund? Der reagiert nicht auf den Namen, Der reagiert nicht auf Geräusche, die ich mache. Der ist nicht ansprechbar. Der reißt mich fast von den Füßen, obwohl wir wirklich eine erquickliche Beziehung haben, uns eigentlich immer sehr einig sind. Aber bei bestimmten Auslösereizen denkt man, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ein anderer Hund. Den kenne ich so nicht. Und das ist eben, wenn dieses sympathische Nervensystem auf einem sehr hohen Level anschaltet, dann ist die Ratio völlig ausgeschaltet. Dann werden Stresshormone ausgeschüttet. Es gibt eine massiv erhöhte Muskelspannung. Dann wird so ein Labrador wird dann zu einem Traktor mit Allradantrieb und der holt einen glatt von den Füßen. Obwohl der, was weiß ich, 28 Kilo hat. Trotzdem, die Muskelspannung und die Dynamik, die da entsteht, die ist so krass, dass man wirklich Schwierigkeiten kriegt. Und das ist dann tatsächlich so, das ist losgelöst von dem rationalen, ach, ich will meinen Menschen ja nicht umreißen. Wir sind in dem Moment für die Hunde gar nicht da. Und es gibt dann eben eine eingeschränkte kognitive Verarbeitung. Da oben, ne, der präfrontale Kortex, also der Bereich, der mit Ratio ausgestattet ist, der vernünftig über etwas nachdenkt und das ist das Wichtige, der für Impulskontrolle zuständig ist. Das Ding ist weg. Das funktioniert in dem Moment nicht. Und dadurch, dass eben das vor allen Dingen in diesem, ne, diese Aktivierung des sympathischen Nervensystems, also dieses es entsteht im Stammhirn und das sind so bestimmte Nerven, also so Nervenpunkte, die sozusagen dann in alle Bereiche funken, Muskeln durchbluten, Herzschlag erhöhen, Blutdruck hoch, Fight or Flight, das ganze System wird angeschaltet und dann ist kein Platz und keine Zeit und kein Raum für den Vernunftsteil des Gehirns, um darüber nachzudenken, ob das jetzt gerade sinnvoll ist. Das ist automatisch. Und deswegen findet auch eigentlich keine Impulskontrolle statt. Was wir dann eigentlich nur machen müssten, um damit umzugehen, ist, die Ratio wieder einzuschalten. Total einfach. Nein, natürlich ist es leider nicht so einfach, sondern wir müssen letztendlich, wenn wir das jetzt, also wir brauchen, damit man damit umgehen kann, letztendlich eine Beruhigung des sympathischen Nervensystems, also den Gegenspieler Parasympathikus müssen wir irgendwie anschalten. Und wir brauchen es, dass das Gehirn anfängt, sozusagen nachzudenken darüber, was da passiert. Also das zu analysieren, um dann später das Verhalten anpassen zu können. Wir gucken noch mal, was uns dazu einfällt. Also erst einmal gibt es begünstigende Faktoren. Das heißt, ich sagte eben schon, der Border Collie, der ist schon des Öfteren mal reaktiv und der Kelpie ist das sicherlich auch und es gibt sicherlich noch ganz viele andere Rassen, die als typisch reaktive Hunde sozusagen beschrieben werden können. Das hat also viel mit genetischer Veranlagung zu tun. Und dadurch, dass wir Rassen ja sehr speziell für bestimmte Jobs gezüchtet haben, bringen die auch ein gewisses Temperament sehr häufig mit. Also den Teil der Persönlichkeit, der veranlagt ist. Und natürlich ist es so, dass zum Beispiel bei Hütehunden und Vorstehhunden oder auch gewissen Bracken oder einigen Terriern, es so ist, dass da gewünscht ist, dass die allzeit bereit sind, auf jeden Reiz reagieren, sofort handeln. Das ist mit Schafen auch notwendig oder mit einer Ratte, die ich jage. Ich darf nicht darüber nachdenken, ob das jetzt gerade sinnvoll ist, nach rechts oder nach links zu gehen, ob man das vielleicht lieber so oder so macht. Nein, ich muss sofort, also wenn ich Vieh hüten soll, wenn ich Ratten fangen soll, also und das selbstständig, also auf Bewegung reagieren muss, dann muss mein Sympathikus jederzeit anspringen, weil ich muss mich jederzeit aktivieren können. Und das bringen die dann sozusagen genetisch mit. Das ist wirklich blöd, weil das sind genau oder sehr häufig die Hunde, wo die Menschen das Gefühl haben, oh, der ist so aktiv, ich muss mit dem ganz viel machen, damit der ausgelastet ist. Und das ist etwas, was natürlich, wenn wir jetzt an das Thema Reizüberflutung denken, zum Beispiel extrem viel Stress macht, der eben dann sozusagen immer wieder dieses sympathische Nervensystem aktiviert und wir fördern dann sozusagen die genetische Veranlagung, die Veranlagung, die damit gekoppelt ist, dass sie dazu neigt, reaktiv zu werden. Und es gibt Rassen, bei denen wird das eher nicht so leicht stattfinden. Da müssten dann schon eben bestimmte Dinge passieren wie Schmerzen oder andere gesundheitliche Faktoren oder chronischer Stress oder sowas wie eben Traumata, was weiß ich, dass der Hund eben in seiner Lernhistorie traumatische Erfahrungen gemacht hat, zum Beispiel mit Hunden oder Menschen. Viele Hunde aus dem Tierschutz haben so etwas. Da ist es vielleicht nicht die genetische Veranlagung oder das Temperament, was die Reaktivität begünstigt. Aber es kann eben ja auch noch andere Situationen geben, die das fördern. Aber natürlich sind Hunde, die die genetische Veranlagung haben, allzeit, jederzeit bereit zu sein, immer zu reagieren, eine ganz hohe Reizempfindlichkeit haben, um eben ihren Job, den sie machen sollten, in einer sehr reizarmen Umgebung, sehr reizoffen zu sein, ist eben notwendig für Hunde, die zum Beispiel am Vieh arbeiten eben oder eben relativ selbstständig kleinst wild jagen, wie eben Terrier zum Beispiel, die eben Ratten und Mäuse jagen, dann habe ich ein Nervensystem, was extrem reizoffen ist und für eine extrem reizarme Umgebung eigentlich gezüchtet wurde. Und wenn ich den dann in eine extrem reizstarke Umgebung setze und vielleicht dann noch, weil er ja so stark reagiert, meine auslasten zu müssen, dann potenziert sich das ungemein und ich habe einen völlig durchgeknallten Hund und habe es eigentlich verdammt gut gemeint und habe da ganz viel Liebe reingesteckt, ist nur leider in die Grütze gegangen. Und natürlich kann man damit etwas tun und natürlich ist es so, dass es da einen Ausstieg gibt. Aber es ist eben wichtig, sich erstmal zu fragen, was steckt denn dahinter? Warum ist mein Hund denn so? Welche Situationen sind es? Wann reagiert, also was sind für meinen Hund die Auslösereize? Auf was reagiert mein Hund denn genau? Habe ich eine Idee davon, dass der da vielleicht traumatische Erfahrungen gemacht hat? Ne? Oder ist der schlicht und ergreifend frustriert? Das merke ich zum Beispiel, wenn ich einen reaktiven Hund habe und da geht es viel um Frustration. Dann werde sehr häufig auch ich angebellt. Der Hund wendet sich auch an mich und sagt, ich finde es total doof, dass du mich hier an der Leine so eng vorbeizerrst. Ich will Abstand. Ich will das größer. Das ist, oder der geht dann in die Leine, beißt in die Leine zum Beispiel. Das ist auch so ein Ding, wo es dann um Kontrolle und so weiter geht. Also die Frage, auf was reagiert mein Hund? Wie reagiert mein Hund? Und was liegt dahinter? Also was ist das? Hat der Angst? Ist der unsicher? Hat der traumatische Erfahrungen gehabt? Ist der einfach saumäßig frustriert? Oder hat der so ein offenes Sinnessystem, dass der schlicht und ergreifend wahnsinnig überfordert ist? Und was es auch noch gibt, ist, dass Hunde, und das sind ganz häufig relativ junge Hunde, die sind noch neugierig, die wollen überall hin, 7 Monate, sind aber gleichzeitig in diesen skeptischen, sensiblen Lebensphasen, wo sie sagen, vielleicht ist das doch nicht so gut. Und das entsteht sozusagen ein Konflikt zwischen einer Annäherung, ich will dahin und ich will gucken und gleichzeitig will ich Distanz halten, um keine Gefahr zu haben. Und das bringt das sympathische Nervensystem auch sehr in Gang. So. Oder habe ich mir vielleicht, und auch das ist etwas, was wir uns fragen können und was dann für unseren Umgang damit so wahnsinnig wichtig ist, oder habe ich mir eben eventuell einen Hund gezüchtet, also beziehungsweise herangezogen, der eine unglaublich hohe Erwartung hat oder eine wahnsinnig hohe Motivation und in dem, was ich tue, immer in eine unheimlich hohe Spannung gerät. Also der Klassiker ist halt dieses Mentrailing, das habe ich häufiger erlebt, dass Hunde da sehr, sehr, sehr aufgeregt sind oder überhaupt vor Beschäftigung. Und wir brauchen nicht über das Bällchenspielen zu reden. Ne? Das ist uns klar, dass das sehr sympathikoton ist, also dass da das Nervensystem sehr aktiviert wird, sich zu bewegen, schnell zu sein und so weiter. Aber es kann eben sein, dass ich ihm, dem Hund ganz wunderbare Beschäftigung angeboten habe, aber der dabei immer sehr aufgeregt ist und ich zum Beispiel zum Abschluss einer Beschäftigung nicht die Spannung entladen habe. Also ich mache das sehr häufig, dass das so ist, wir machen irgendwie in einem Gruppentraining zum Beispiel, machen wir 3-mal etwas, wo auch die anderen Hunde anwesend sind oder sichtbar sind oder was auch immer, man macht vielleicht sogar parallel etwas. Und das Letzte, wenn wir mit dem Beutebeutel etwas machen, der letzte Durchgang, den macht jeder Hund allein. Der muss nicht nochmal warten, der muss nicht nochmal anderen zugucken. Das ist einfach eine Runde Spaß mit dem Ziel, dass die Hunde entspannt aus der Situation gehen. Damit sie beim nächsten Mal nicht mit der Spannung, mit der sie vorher rausgegangen sind, wiederkommen. Weil das ist etwas, was sich sehr steigert und wo eben diese Muster entstehen, dass der Hund schreikreischend Richtung Hundeschulfläche fährt, weil er erwartet, dass da gleich das und jenes und solches passiert. Und das ist auf der einen Seite ganz toll, weil man hat offensichtlich etwas wirklich Spannendes angeboten, aber es ist natürlich ein riesiger Stress für den Hund. Also reaktiv zu sein und immer in diese sympathikotone Erregung zu kommen, ist nicht gerade, naja gut, der Blutdruck schießt hoch, der Herzschlag wird rasend schnell, ich verbrauche unglaublich viel Energie. Mein ganzes System ist auf Stresshormone eingestellt. Das ist nicht so richtig doll gesund auf Dauer. Von daher wäre es schön, aus dieser Geschichte wieder auszusteigen. Ich kenne das auch, dass Menschen Apportierspiele machen, die eigentlich ganz toll sind, aber das sehr, ich sag mal, in immer wieder gleichen Abläufen abläuft. Oder die machen was mit der Reiz- oder Hetzangel und auch das ist immer wieder gleich. Und Hund ist auch dann in einer extrem hohen Motivation, einer extrem hohen Erregung und ist dann hinterher völlig überdreht und wird dann irgendwann kläffend und bellend da stehen und sagen, mach los, mach los, mach los. Da ist es zum Beispiel so, wenn ich so etwas mache, was ja sehr ersatzjagdlich ist, also was der echten Jagd relativ nahe kommt, wie zum Beispiel eben mit der Hetzangel etwas zu spielen, also sprich ein Beutebeutelchen an eine Angel zu hängen und auf Signal mit vorher natürlich abwarten und schon ein bisschen Bewegungsreiz aushalten, damit man die Impulskontrolle fördert und so weiter. Und also auf ein Signal hin darf der Hund das fangen. Und es gibt aber Menschen, die dann eben das machen und machen und machen und machen, 5 Durchgänge und dann ist fertig und Hund ins Auto. Und er geht mit dieser Wahnsinnsspannung ins Auto. Und ich persönlich handhabe das immer so, dass danach nochmal ganz in Ruhe gerne mehr als ein Beutebeutelchen gesucht wird, damit der in diesem Suchen und in diesem sich konzentrieren und fokussieren, nicht nur eins und dann ist fertig, sondern gerne dreimal, dass da nochmal eine Sammlung und eine Fokussierung, ein Wiederunterfahren stattfindet, damit wir eben nicht diese hohe Erwartungshaltung bekommen. Und dabei ist es ja nicht so, dass das Suchen keinen Spaß macht. Es ist nur in dem Erregungsgrad einfach ein anderer Level, sodass das Nervensystem wieder runterfahren kann. Und ich lasse meine Hunde erst raus aus der Situation, wenn ich merke, die sind irgendwie wieder da, sag ich mal. Oder ich schließe das auch sehr gern damit ab, dass im Beutelchen natürlich ist da was zu essen drin, aber es darf dann zum Abschluss gerne etwas, wenn es aufregend war, nochmal gekaut werden. Oder die Hunde, weil es offen, wir das machen, wenn wir unterwegs sind, haben hinterher noch eine gute Strecke, wo sie sich sozusagen in freier Bewegung wieder aus dieser Spannung rausholen können. Ich möchte für meine Hunde, dass sie Freude haben, dass sie eine Erwartungshaltung haben dürfen, aber ich möchte nicht, dass das in einem Hypererregung, also in einem Arousal stattfindet, sondern in einer wirklich vom Kopf her nachvollzogenen Freude. Und ich merke an der möglichen Impulskontrolle, das heißt, dass meine Hunde noch abwarten können, dass die dann nicht rumkreischen, sondern dass die halt wirklich warten, gucken, wer darf, wenn ich jetzt mit mehreren was mache, darf ja nicht jeder zugleich. Dazu sind die in der Lage. Und das zeigt mir, dass das zwar eine hohe Erwartung ist und auch eine hohe Motivation ist, aber eben nicht reaktiv im Sinne von übererregt, überreizt, überhöhte Spannung. Und das ist etwas, wo wir eben hinwollen. Und es ist so, wenn wir jetzt nochmal auf die begünstigenden Faktoren kommen. Wir haben jetzt gesagt, genetische Veranlagung und das Temperament ist bei einigen Rassen eben so gewollt. Da können die nichts für. Wir haben uns das wahrscheinlich auch nicht so ausgedacht. Wir gehen damit bitte einfach, in Anführungszeichen, einfach um. Und das ist ein wichtiger Faktor, aber es gibt zum Beispiel eben auch mangelnde oder negative Sozialerfahrungen, die dafür sorgen können, dass Hund einfach kein Konzept hat, dass Hund eine, ich sag jetzt mal, Begegnung als potenziell bedrohlich findet, weil Hund gar keine Strategie hat, wie man sich in solchen Situationen verhalten könnte. Also wird mal völlig übersteuert. Und damit eigentlich also eine Reaktivität gezeigt. Und da fehlt es schlicht und ergreifend an der Idee oder den Erfahrungen, wie man es anders machen könnte. Und ganz besonders starke Auswirkungen hat sowas, wenn gerade in den sensiblen Entwicklungsphasen, also man sagt so im Allgemeinen bei einem mittelgroßen Hund, 8. bis 10. Woche ist so eine sehr sensible Phase. Das ist sehr oft die Phase, wo Menschen den Hund übernehmen vom Züchter. Also es ist eine Phase, wo man sehr, sehr sensibel damit umgehen darf, Entschuldigung, was mein Hund jetzt gerade lernt und ob der jetzt wirklich, was weiß ich, in einer nicht sortierten, moderierten Welpenschule von 10 anderen Welpen über den Haufen gerannt wird, das wäre jetzt so in der Phase nicht so richtig toll, weil das wäre eine negative Sozialerfahrung, die später zur Reaktivität führen könnte. Oder wir haben es zum Beispiel noch so, ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen 16., 17., 18. Woche bis 24. Woche immer vom ungefähr mittelgroßen Hund ausgegangen, ist auch nochmal so eine ganz starke, sensible Entwicklungsphase, wo, das kennen wir alle, dass die dann plötzlich so anfangen mit 5 Monaten. Meist geht das so mit der Zahnung, also nimmt beim Zahnwechsel los, dass die plötzlich eine Mülltonne anbellen. Und wenn in dieser Zeit, wo eben der Hund sehr sensibel ist für die Entwicklung von Schreckreaktionen, für die Entwicklung von Meideverhalten etc., dann, weil es da darum geht, für die Hunde wieder mal darum geht, fühle ich mich sicher, habe ich in meinem sozialen Umfeld, das Gefühl, dass ich nicht ganz allein für mich zuständig bin, kann ich mich an jemand orientieren, habe ich die Möglichkeit, mir Unterstützung zu holen und so weiter. Das ist in dieser Phase, also ne, ab Zahnwechsel bis gut ein halbes Jahr, ganz, ganz wichtig. Und wenn da dann eben negative Sozialerfahrungen oder andere Erfahrungen mit der Umwelt entstehen, die schwierig sind, dann wächst das ganz, also dann wächst sich das sehr leicht zu einer Reaktivität aus, weil es eben das Gehirn in dieser Phase eigentlich eine gewisse Ruhe und Stabilität braucht. Aber am Ende auch chronischer Stress, wenn ich in einem überfordernden Haushalt bin als Hund. Ich bin sehr sensibel und ich bin in einem sehr lauten, sehr hektischen, sehr besuchsintensiven Haushalt und mich überfordert das. Oder ich lebe als Hund zwischen 5 Katzen, die ein Terrorregime führen oder was weiß ich. Oder ich bin ein Spielzeug für Kinder oder sowas. Oder ich habe eben in irgendeiner Form chronischen Stress. Dann ist natürlich mein sympathisches Nervensystem sehr schnell überaktiviert. Und wir können es sehr gut vorstellen, dass natürlich auch Schmerzen oder andere gesundheitliche Faktoren dazu führen können, dass ein Hund zum Beispiel ganz besonders auf Distanzunterschreitung mit Reaktivität agiert, dass der eben versucht, sich alle vom Leib zu halten, weil der einfach Schmerzen fürchtet. Naja, und wie ich eben bei den sensiblen Entwicklungsphasen sagte, insgesamt die Lernhistorie, habe ich Traumata erlebt, wie waren meine Sozialerfahrungen, bin ich unterstützt worden, habe ich sichere Bindungserfahrung machen können. Also fühle ich mich unterstützt und mit Fürsorge versorgt, werde ich durch einen Menschen oder jemand anders koreguliert, also hilft mir jemand aus meinen Ängsten, meinen Nöten, meiner Frustration rauszukommen durch Koregulation. Das sind so Lernerfahrungen, die natürlich auch etwas damit machen, wie kann ich zukünftig auf bestimmte Reize reagieren. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was ist denn das eigentlich, was sind denn so, wäre so typisch dafür, was können so typische Auslöser sein für reaktives Verhalten, was sind denn Dinge, die das, also begünstigende Faktoren, und so ein bisschen auch darüber gesprochen, wie, was für physiologische Prozesse es eben gibt, also wie gesagt, das mit den Stresshormonen und dass wir eine reduzierte Impulskontrolle haben etc. Und nun ist eben die Frage, was tun wir damit? Also ganz zuallererst würde ich sagen, wenn ein Hund mir sagt, mir ist es zu nah, dann mach den Abstand größer. Es mag einem so bescheuert vorkommen und es soll ja auch nicht für lebenslang sein. Es soll erstmal darum gehen, dass euer Hund den Eindruck bekommt, oh wow, mein Mensch versteht mich. Wir haben mehr Abstand und das heißt, ich fühle mich verstanden und ich kann, wenn ich das regelmäßig erfahre, wenn ich das konsistent, also durchgängig erfahre, nicht mal so und mal so. Also Verlässlichkeit ist in dem Prozess des Umgangs mit Reaktivität extrem wichtig. Also wenn ich Distanzmanagement mache und merke, okay, mein Hund ist im Auslösen und ich sage, okay, wir machen einen Bogen oder ich nehme, wenn der Hund klein genug ist, ich nehme den auf den Arm, wenn es ihm hilft oder ich sorge irgendwie dafür, dass mein Hund sich in dieser Situation sicher fühlen kann, dann, ich gehe nicht davon aus, dass es ein Muster ist oder ein Hund, der, ich sage jetzt mal, der cool den anderen sagen will, ihr könnt alle mal ausziehen, ich finde euch alle blöd, der flippt nicht völlig aus, der ist ansprechbar, der macht das ja sehr bewusst und sehr, sehr geplant und der benutzt sein Auftreten als Instrument, was er an- und ausschalten kann. Also Reaktivität ist nicht einfach an- und ausschaltbar. Also im Normalfall, wenn mein Hund dieses Verhalten auslöst bei Begegnungen, welcher Art auch immer, dann weiß ich, die Distanz muss hoch. Oder wenn es reicht, der Hund muss auf dem Arm oder ich kann mich hinhocken zum Hund und den halten. Aber sehr häufig ist es am Anfang wirklich Distanz vergrößern und dem Hund das Gefühl geben, ich werde verstanden, ich bin nicht allein. Mein Bedürfnis nach Sicherheit wird erfüllt, so gut es geht in der Situation. Und das ist etwas, es geht nicht darum, dass ich jetzt lebenslang die Straßenseite wechseln muss, sondern es geht darum, dass mein Hund versteht, wenn ich mich belastet fühle, wenn ich ein Problem habe, mein Mensch merkt das, mein Mensch versteht das und macht damit etwas. Und dann kann ich längerfristig anbieten, dass die Distanzvergrößerung nicht 10 Meter sind, sondern eben nur noch 5 und dann noch 3 und dann trete ich irgendwann nur noch einen Schritt zurück oder mache so eine leichte Ausweichbewegung und das reicht dann. Aber da muss ich ihm erstmal hin. Und für meinen reaktiven Hund ist es extrem wichtig, dass der spürt, denken, nachdenken kann er in dem Moment nicht, aber dass der spürt, ich verstehe den. Ich helfe ihm aus diesem Arousal, aus dieser Übererregung hinaus. Ich versuche und schaffe das dann längerfristig auch, sein sympathisches Nervensystem wieder runterzufahren und das parasympathische, also den Vagusnerv zu aktivieren, dass der sagt, hey, wir werden das schaffen, es ist gar nicht so wild, beruhig dich mal. Da wollen wir hin. Und das ist halt, wie gesagt, die Distanzvergrößerung ist der Anfang oder halten oder was sehr schön ist. Und das muss man eben gucken, ob der Hund das schon aushält. Aber für viele Hunde ist es zum Beispiel hilfreich, wenn ich denen so eine leichte Rückenmassage, also nee, nicht leicht, das darf schon kräftig sein, also eine kräftige Rückenmassage gebe, wenn ich die an etwas an den Rand nehme und ich versuche, mich daneben zu hocken und versuche, die in ihr Körpergefühl zurückzukriegen. Wenn mein Hund so am Ausflippen ist, dass er das nicht annehmen kann, dann lasse ich das erstmal. Dann muss ich die Distanz aber noch weiter vergrößern. Ich kann aber das zumindest anbieten. Halten, also den Hund halten gerne so an den Schultern sozusagen, dass die so, also sich gestützt fühlen durch uns und oder vielleicht mit einer Hand im Geschirr halten, also vorne an die Brust ins Geschirr greifen, damit der Hund nicht hochspringt, weil ich keinen Kinnhaken kriege. Und mit der anderen Hand so eine Rückenmassage machen, um dem Hund oder zumindest anzubieten, damit Hund sich wieder spürt und aus diesem, ich bin nur in meiner Aufregung, nur in meinem Arousal, wieder hinkommt zu, oh, ich bin hier und jetzt und eigentlich ist gar nichts los und sich wieder zu spüren und somit wieder in eine Kontrolle zu kommen, also in eine Selbstkontrolle, sich wahrzunehmen und zu merken, okay, meine Pfoten sind noch da, mein Kopf ist noch da, eigentlich ist gar nicht wirklich viel passiert. Und was ich ganz wichtig finde, ja, das ist erstmal mühsam. Das heißt, ich muss sehr viel die Reize dosieren am Anfang. Und es gibt Menschen, denen sage ich dann, ihr geht jetzt bitte nur erstmal im Industriegebiet oder im Gewerbegebiet, weil da habt ihr einfach nicht so viele Hunde begegnen. Oder auf dem Friedhof oder sonst was, wenn es jetzt die Hunde sind. Ne? Oder irgendwo hin, wo eben, wenn es die Autos sind, eben keine Autos fahren. Oder maximal mit 30 km/h, wenn ein Hund auf schnelle Autos reagiert, zum Beispiel. Das heißt, ich dosiere den Reiz. Ich versuche, den Reiz zu kontrollieren. Was sehr schön ist, aber das ist dann schon etwas ein Schritt weiter, ist, wenn es jetzt zum Beispiel um Autos geht, dass ich meinem Hund zeige, vielleicht in einer Trainingsstunde, in einer Kynagogik-Hundeschule, dass man sagt, okay, da wird sich mal sonntags auf dem Parkplatz getroffen und ich zeige meinem Hund, dass ich Autos stoppen und weiterschicken kann, dass ich die beeinflussen kann, dass ich diesen Reiz kontrollieren kann. Das mache ich natürlich nicht jeden Tag. Das wäre für meinen reaktiven Hund extremst anstrengend. Also ich mache Distanzmanagement, ich biete Selbstwahrnehmung über Körperkontakt, also gerne eben kräftige Massage, wenn ein Hund das annimmt, ausstreichen, aber zumindest halten eventuell an. Das kann er vielleicht am Anfang noch nicht annehmen, da muss ich mich bewegen und gehe dann aber in die Distanz und suche dann die Distanz, die mein Hund aushalten kann. Und bewege mich dorthin und zurück im Sinne von parallel zum Auslösereiz, irgendwie so 5 Meter vor, 5 Meter zurück. Also ich biete meinem Hund Bewegung an, aber in der Distanz, die er aushalten kann. Das ist natürlich super, wenn ich sowas dann mal in eben der Kynagogik-Hundeschule oder irgendeiner anderen verständigen Hundeschule üben kann, damit ich weiß, da kommt dann auch wirklich keiner näher, sondern ich habe den Reiz unter Kontrolle. Ich kann Distanzmanagement einsetzen und kann meinen Hund, wenn es mit Halten oder Hochnehmen oder Massage oder sowas nicht geht, kann ich meinem Hund Bewegung anbieten. Weil es kann nicht jeder Hund in einer Bewegungslosigkeit Reize gut verarbeiten. Viele brauchen Bewegung dazu. Und das muss dann nicht 100 Meter hin und zurück sein, sondern es reichen 5 oder 10 Meter in eine Richtung, umdrehen in die andere Richtung, immer nur auf und ab gehen. Gerne an einer Wand, einer Hecke, dass ich immer auf einer Seite, also dass nicht von allen Seiten etwas kommen kann, sondern dass der Reiz, der vielleicht sichtbar ist, auf der einen Seite ist, ich habe genug Abstand dazu und auf der anderen Seite ist eine Hecke, eine Wand, irgendwas, was mir eben oder für meinen Hund spürbar macht, da kommt kein weiterer Reiz dazu. Ihr merkt schon, dass man mit dieser Geschichte viele kontrollierte Situationen braucht und viel Dosierung braucht, aber das ist der Einstieg. Ich werde nicht meinen reaktiven Hund, der auf andere Hunde reagiert, in einen tiefen, entspannten Hund verwandeln können, wenn ich nichts ändere. Und das ist immer blöd, ich verstehe das. Aber ich würde mir Unterstützung suchen, damit ihr diesen Rahmen für solche Reizdosierung und Kontrolle zu bekommen. Insgesamt ist auch wichtig, dass wir den Stress im Alltag reduzieren. Das heißt, dass wir letztendlich dafür sorgen, wenn ich so etwas tue, wenn ich also daran gehe, da sozusagen Reize zu dosieren, aber auch gezielt zu setzen und damit eben etwas zu tun in einer Übung, dann ist mindestens am nächsten Tag einfach nur Spaß und Fun haben und viel, 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 viel schlafen. Gesundes Hundeessen, schlafen und wenn raus, dann entspannt, damit das Nervensystem sich regulieren kann, damit mein Hund Zeit bekommt, das zu verarbeiten. Wenn ich dann am nächsten Tag das nochmal mache, damit das auch besser klappt, wird das garantiert zu viel sein, weil der Hund erstmal aus dem Stress des Vortages lernen muss und Zeit braucht. Und es gibt auch Hunde, die brauchen 3 Tage Zeit, um Situationen zu verarbeiten. Da müsstet ihr ein bisschen gucken, wie ist euer Hund so? Ist der am nächsten Tag so, dass er, was weiß ich, den halben Garten mit Stöckchen schreddert oder am besten 3 Kauartikel wegnagen möchte oder irgendwie all seine Spielzeuge kaputt macht oder er ist extrem anhänglich, weil ihr am Vortag so ein bisschen Praxis zum Thema Reaktivität gemacht habt. Und wenn ihr merkt, dass euer Hund da sehr, sehr reagiert in der einen oder anderen Weise, dann braucht er auf jeden Fall 2 Tage, um sich wirklich davon zu erholen. Nicht mit dem Ziel, dass das so bleibt, sondern damit er das verarbeiten kann. So, ich hatte schon gesagt, man kann dieses mit der Rückenmassage machen, man kann, das ist so das Klassische, viele von euch haben vielleicht auch schon, wenn ihr mein Buch, was so eine bewegt, gelesen haben solltet, da ist zum Beispiel auch eine Faszienmassage erklärt oder verschiedene andere Dinge, wo es darum geht, den Vagusnerv zu aktivieren von Hunden. Das wäre so eine Förderung des Hundes durch Koregulation. Also wenn wir dem Hund helfen, seinen Parasympathikus anzuschalten, den Gegenspieler von diesem sympathischen Nervensystem, das eben für Aufregung und Aktivierung sorgt, was die Stresshormone freisetzt, etc. Wenn wir diesen Gegenspieler, also den Parasympathikus, aktivieren wollen, dann findet ihr in dem Buch ganz viel dazu und das nennt sich eben Koregulation. Das sind ganz viele Sachen, die mit Körperwahrnehmung zu tun haben. Das kann auch sein, dass ich zum Beispiel beim Hund mal die Hände auf die Seiten lege, ein bisschen auf die Rippen drücke, also nicht mit aller Kraft, schon gar nicht beim Chihuahua, aber dass der mal seinen Atem bewusst spürt. Oder wir können uns auch nah beieinander legen und ich atme ein bisschen tonal, so ein bisschen. Darauf reagieren Hunde sehr häufig damit, dass sie das dann auch tun. Und dass Hunde haben ja so etwas Ähnliches wie Schnurren bei Katzen. Die können nicht schnurren, aber die atmen dann etwas tonal. Und wenn ich das tue und mein Hund meinen Atem hört, dann beruhigt ihn das. Das kann ich natürlich auf einer lauten Straße, wo mit Tempo 70 die Autos an einem vorbeibrausen und der Hund die Autos jagen will, funktioniert das nicht. Das ist mir klar. Da würde ich dann erstmal Distanzvergrößerung machen. Aber die Selbstregulation zu fördern durch Koregulation, also das System anzusprechen, den Vagusnerv anzusprechen als Hauptnerv des Parasympathikus, als Gegenspieler des Sympathikus, das ist eben auch gut, wenn ich das zu Hause mache, wenn ich das in ruhigen Situationen mache, um sozusagen diese Nervenautobahn zu stärken als Gegenspieler. Dass sozusagen der Vagusnerv immer wieder aktiviert wird, um sozusagen leichter und sicherer anzuspringen, wenn als Gegenspieler der Aufregung. Was ich dann auch noch tun kann, ist, dass ich, und das ist etwas, da geht es jetzt nicht darum, Leckerchen zu nehmen, also aus meiner Sicht nicht, das wisst ihr ja, aber letztendlich trefft ihr eure Entscheidung. Man kann natürlich auch gucken, welche alternativen Verhaltensstrategien können wir entwickeln. Und ich mache das eigentlich so, ich mache da gar nicht so viel. Ich sage, wenn ich merke, der braucht Bewegung bei einem Auslöser, also einem Reiz, der ihn sehr aufregt, dann würde ich immer mit dem Hund weiterschicken und in Bewegung bleiben. Und immer wenn mein Hund fest stehen bleibt und dorthin gucken möchte, mache ich irgendwie ein Geräusch. Also das setzt voraus, dass mein Hund dann irgendwie ansprechbar ist. Und ich sage dem eben weiter und wir gehen weiter. Oder ich mache eben ich mache erstmal eine Massage oder bewege mich je nachdem. Und gehe aber erst oder verlasse den Ort, wo das passiert, erst, wenn mein Hund zum Beispiel einmal sitzen konnte. Und wenn es dann so ist, dass mein Hund sich über einen anderen Hund aufgeregt hat und ich stehe dann eine Viertelstunde da und warte, dass mein Hund sich setzen kann und erst dann gehe ich weiter und ich bin dann ganz freundlich und ich habe viel Zeit. Wenn ich merke, es geht gar nicht, dann geht es nicht, aber dann möchte ich zumindest ein ruhiges Innehalten. Aber ich gehe erst weiter, wenn mein Hund entweder ganz ruhig innegehalten hat, wenn der mir einen Blick zuwerfen konnte oder wenn mein Hund sich setzen konnte. Also sprich, wenn mein Hund ansprechbar war und ein aktives Verhalten zeigen konnte, entweder Kontaktaufnahme mit mir oder Ausführen eines Signals von mir. Und erst dann verlasse ich die Situation, sei denn mein Hund leidet, dann natürlich nicht, dann gehe ich früher. Damit dem irgendwann, also das Ziel ist, dass mein Hund sich irgendwann setzen kann, wenn andere Hunde kommen und sagen kann, okay, wir warten das ab. Oder ich schaue mal meinen Menschen an und wir gucken mal, was wir tun. Und ich dieses Angucken, das fördere ich nicht mit einem Leckerchen. Ich sage auch nicht, guck mal, schau mal oder sonst was, sondern ich bewege mich mit meinem Hund und warte, ob mein Hund irgendwann guckt. Und dann sagt, wunderbar, lass uns gehen. Aber ich motiviere die nicht dazu, das zu tun. Weil ich möchte gerne, dass mein Hund sich dieser, also von der Situation selber sozusagen innerlich abwenden können kann, wieder Kontakt mit mir aufnimmt und dann von mir eine Lösung an, also wir gehen zum Beispiel, angeboten bekommt, damit wir das miteinander tun können. Und es hilft mir nichts, wenn mein Hund das dann auf einen bestimmten Reiz wie ein Leckerchen oder so tut, weil das wird er in dem Moment der Aufregung auch nicht können. Und mein Hund kann aber verstehen, Kontaktaufnahme, Kommunikation mit meinem Menschen führt dazu, dass wir einfach weiter, also das fühlt sich gut an und wir können weitergehen. Und dieser Zeitraum wird tatsächlich, die es braucht, bis Hund ansprechbar ist, bis Hund sich setzen kann oder bis Hund gucken kann oder was auch immer, dieser Zeitraum wird kürzer. Das ist, ich mache das seit 20 Jahren, also als Hundeschule und natürlich habe ich schon viel länger Hunde und es funktioniert. Der Zeitraum wird kürzer und wichtig ist, wir korrigieren nicht, wir schimpfen nicht, wir bewerten nicht. Wir werten unseren Hund nicht ab, weil er ein reaktiver Hund ist. Daran hat vielleicht seine Rasse Schuld, daran hat vielleicht seine Vergangenheit Schuld, da hat vielleicht Schuld, dass der Hund irgendwie nicht gesund ist. Da gibt es so viele Punkte, die das auslösen können. Aber es gibt einen, der gar keine Schuld daran haben kann und das ist unser Hund. Der hat sich das nicht ausgesucht. Hunde sind nicht reaktiv, weil es sich toll anfühlt. Das fühlt sich nicht gut an, auszuflippen. Es fühlt sich nicht gut an, die Kontrolle zu verlieren. Es fühlt sich nicht gut an, wenn man den Kontakt zu seinem Menschen nicht halten kann, weil man einfach so wahnsinnig gestresst ist in dem Moment, dass man die Kontrolle verliert. Und das bedeutet, dass wir bitte, bitte, bitte das nicht bewerten. Wir können uns immer wieder sagen, okay, unser Hund ist sensibel, unser Hund hat ein sehr reizoffenes Nervensystem. Unser Hund ist eine Rasse, die vielleicht dazu prädestiniert ist. Unser Hund hat vielleicht ein Traumata erfahren. Aber was er nicht tut und was er garantiert nicht hat, ist, dass er Spaß daran hat, alle anderen Hunde zusammen zu bellen. Das mache ich nur, wenn ich keinen Spaß habe. Und das ist etwas, was für Hunde, glaube ich, für Kinder, für Hunde, für uns Menschen allgemein wahnsinnig dramatisch ist, wenn wir uns in einer Situation befinden, ein Verhalten zeigen, was sich nicht gut anfühlt und wir kriegen dann noch einen auf die Mütze. Es wird dann noch gesagt, oh, wie peinlich war das denn? Oh nein, schon wieder. Oh nein, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Und wenn wir das unserem Hund vermitteln, dann wird das nicht besser werden, weil der Stress in der Situation immer größer wird. Da kommt dann zu dem, ich bin so aufgeregt, wenn ein anderer Hund kommt, da kommt dann dazu, sie ist so aufgeregt, wenn ein anderer Hund kommt. Und das verdoppelt die Aufregung. Das heißt, wir sind der Fels in der Brandung, wir sind, wenn es denn möglich ist, der Bedürfniserfüller, wir sind die Co-Regulatoren. Und ich verspreche euch, es sei denn, es ist ein Hund, der so traumatisiert ist, dass man einfach sehen muss, der muss so wenig Reize haben, weil das sein Nervensystem leider nicht mehr lernen kann, also nicht bis zum wirklichen Entspannung. Aber im Allgemeinen, es wird auf jeden Fall besser, es wird auf jeden Fall leichter. Und bei vielen Hunden merkt man dann irgendwann, hey, wow, wir gehen ganz entspannt an anderen vorbei. Und diese Chance, euch zu geben und euren Hunden zu geben, die finde ich extrem wichtig. Und ja, wir können natürlich, ist das mit dem diese Reize zu dosieren und Übungssituationen zu schaffen, das ist mühsam. Und ich kann euch nur empfehlen, euch dann eventuell jemanden zu suchen, mit dem ihr dazu einen relativ vernünftigen Plan machen könnt. Der muss natürlich zu eurem Alltag passen. Aber das beinhaltet, was wird wann, wo, mit wem getan. Dieses Wo heißt, ich gucke mir Stellen an, wo das geht. Ich gucke, zu welchen Tageszeiten kann ich was machen? Wo kann ich sonntags mal hin, was weiß ich, auf einem großen Parkplatz reizarm, kann bestimmte Dinge gezielt üben oder. Aber toll ist, wenn ihr sagt, okay, ich habe einen reaktiven Hund und ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen verstanden, okay, gibt wohl so verschiedene Ebenen, mit denen ich mich mal beschäftigen könnte. Und es fühlt sich aber noch schwammig an, dann sucht euch Unterstützung. Und das ist aller Ehren wert. Eure Hunde werden es euch danken. Und warum sollt ihr das alleine tragen? Das muss man nicht. Aber seid bitte sicher,
Euer Hund findet, also wenn sich da Lösungen ergeben, wenn sich da Veränderung ergibt, ist euer Hund der Letzte, der das doof findet. Weil so zu sein, so hochzufahren, so frei zu drehen, so durchzudrehen, so hysterisch zu sein, so den Kontakt zu verlieren, so die Kontenance zu verlieren, die Kontrolle über sich selber, das ist ein richtig, richtig doofes Gefühl. Und von daher wünsche ich euch, dass ihr euch da auf den Weg macht. Ja, jetzt habe ich noch, das kennt ihr schon, noch eine kleine Empfehlung von euch. Du möchtest die Biografie von Hunden entschlüsseln können und frühe Traumata sicher erkennen. Wir haben jetzt schon festgestellt, es wäre schon ganz gut zu verstehen, hat mein Hund jetzt etwas erlebt, was ihn zu dem macht, wie er jetzt ist? Oder ist das eine Macke oder ist das Veranlagung? Muss ich damit leben? Oder war da was, wo ich therapeutisch mit umgehen könnte? Also möchtest du Traumata sicher entschlüsseln können und zu überwinden helfen und ein Konzept zur Entwicklung von Selbstregulation für Hunde an andere Hundehalter vermitteln können, dann empfehle ich dir unsere Ausbildung zum Motokynagogik-Coach. Das ist die Ausbildung, die zu dem Buch, was ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, was Hunde bewegt, gehört. Da geht es darum, über Bewegung und Abtasten und Faszien anfühlen und Beobachtung und Hundesprache nochmal ganz differenziert lernen, zu verstehen, ob da ein Trauma war, warum ein Hund unsicher ist, warum ein Hund vielleicht aggressiv reagiert etc. festzustellen, wenn da irgendwo ein körperliches Problem ist, dass man es zumindest so einordnen kann, dass man sagen kann, okay, ich überweise diesen Menschen an jemand, der dafür Spezialist ist, was weiß ich, Tierarzt oder Tierosteo oder was auch immer, und an der Bewegung zu sehen, wie geht es einem Hund, welche Spannung hat ein Hund, wo müsste ich Spannungsabbau machen, was kann ich dem Hund anbieten an Vagusnerv-Aktivierung, Parasympathikus, wie geht denn das eigentlich, woran bemerke ich Schmerzen, also was kann ich tun, damit ein Hund insbesondere Traumata überwinden kann und sich wieder wohl in seiner Haut fühlen kann und wieder es schaffen kann, in seine Selbstwahrnehmung zu kommen, ohne auszuflippen, wie das der reaktive Hund eben tut. Also wenn dich das interessiert, dann empfehle ich dir unsere Ausbildung zum Motokynagogik-Coach. Der nächste Jahrgang beginnt im Juni diesen Jahres und sind noch 2 Plätze frei. Alle Infos dazu findest du unter www.kynagogik.de und bei unserem Infoabend. Ich glaube, der ist am 2.4., aber das wird auf unserer Website auch noch angekündigt. Nee, der ist am 1.4., Entschuldigung, 18.30 Uhr. Da könnt ihr gerne an uns schreiben und wir laden euch dann ein, einfach mal zuzuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn und teile ihn gern mit deinen Hundefreundinnen, empfehle uns weiter und lass uns ein Feedback oder Like da. Du findest ihn überall dort, wo man Podcasts hören kann. Bis zum nächsten Mal. Deine Karin.
Was Hunde wirklich brauchen. Der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.